Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.
Willkommen, willkommen, ihr Lieben, zum Podcast, zur Folge Nummer 29. So viele Folgen gab es zuletzt nur in Staffel 3.
Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Juliane Wirwoll. Ja, der Name hat sich geändert, der Mensch aber nicht. Vielseitigkeitsreiterin und Journalistin, nehme euch seit 2020 mit hinter die Kulissen unseres Sports zu Turnieren, Championaten und spannenden Gesprächen mit den besten Reitern der Welt.
Heute gibt's was richtig Aktuelles, was uns total auf das WM-Jahr einstimmt. Und zwar habe ich mich mit unserem Bundestrainer Peter Thomsen verabredet, der uns einmal mitnimmt. Wen sollten wir besonders auf dem Schirm haben dieses Jahr? Was sind die offiziellen Sichtungswege? Wann gibt's eine Longlist? Wann eine Shortlist für die Weltmeisterschaft in Aachen im August? Ich habe ihm aber auch ein paar persönliche Fragen gestellt, wie er sich mittlerweile in der Rolle des Bundestrainers fühlt, was er für Learnings hatte und so weiter. Eine sehr spannende Podcast-Folge, die auch einige Inspiration bereithält. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Josera Pferdefutter. Wenn ihr Josera noch nicht kennt oder schon länger mal testen wolltet, gibt's gerade ein richtig spannendes Angebot, und zwar nur hier für den Podcast. Ein Probierpaket für Neukunden mit 2 Kilo Futter, Leckerlis, Flexitrog und einem Futtergutschein. Und das Futter könnt ihr auch selber auswählen. Für nur 9,99 Euro statt 16,99 Euro. Ganz wichtig, die Aktion gilt halt nur für Neukunden und je nachdem, ob ihr schon mal bestellt habt, kann der Inhalt leicht variieren. Die genauen Bedingungen findet ihr natürlich auf der Webseite. Schaut unbedingt mal vorbei unter josera.de/podcast und da findet ihr alle Infos und könnt natürlich auch gleich bestellen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Peter, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
Gerne.
Bevor wir über das aktuelle Jahr sprechen, ich habe in dieser Staffel ja auch schon mit Chris Bartel und Hans Melzer gesprochen. Sozusagen deine Vorgänger als Bundestrainer, könnte man ja fast sagen. Und jetzt interessiert mich natürlich auch so ein bisschen der Übergang. Du bist ja jetzt 5 Jahre Bundestrainer. Wie fühlt sich die Rolle mittlerweile an?
Also im Moment fühle ich mich relativ wohl. Hängt natürlich immer auch vom Erfolg ab. Wir sind Europameister geworden, Michi hat Silber gewonnen, die letzten Jahre haben wir immer Medaillen mit nach Hause gebracht. Nichtsdestotrotz habe ich auch Lehrjahre gehabt, das heißt, die ersten Jahre musste ich viel lernen, weil ich natürlich jetzt kein ausgebildeter Trainer bin, sondern ich bin oder war bei DHL im Vertrieb, ich war Vielseitigkeitsreiter, insofern musste ich sehr viel lernen. Und Hans Melzer, den habe ich mal gefragt. Ich sage, Hans, Mensch, wie hast du das denn ausgehalten? Als gerade mal, wenn du mal schwere Zeiten hast. Und er antwortete nur 25 Jahre Berufserfahrung. Das heißt, ja, je länger man das macht, je öfter wiederholen sich Situationen. Und dann weiß man natürlich auch, wie man sie angehen soll. Und das spielt mir im Moment ein bisschen in die Karten. Insofern hoffe ich auch, dass ich die neuen Herausforderungen irgendwie lösen kann.
Was hat dich denn am meisten überrascht eigentlich, als du den Job so übernommen hast?
Also ich habe es mir tatsächlich einfacher vorgestellt, weil als Reiter bist du in einer ganz anderen Rolle und habe mir nicht diese Vielfältigkeit der Aufgaben vorgestellt, diese verschiedenen Gruppen, die in unserer Vielseitigkeitsfamilie sind, ob es die Veranstalter sind, die Pferdebesitzer, die Pfleger, die Familien und Teams um die Reiter rum, Turnierveranstalter, der Verband. Also das ist eben eine kleine Vielseitigkeitsfamilie, aber die müssen halt zusammenhalten, gerade in diesem kleinen Sport und in dieser kleinen Gruppe oder Randsportart. Und wenn wir alle an einem Strang ziehen und irgendwie zusammen was erreichen wollen, dann darf man also nicht streiten, man darf diskutieren, man darf debattieren, man kann auch mal verschiedener Meinung sein, aber irgendwann muss dann auch wieder irgendwie zielorientiert, ergebnisorientiert zusammengehalten werden. Und das ist schwerer, als man denkt, weil viele Positionen relativ konträr sind. Ein Veranstalter muss Kosten senken, Kosten reinkriegen. Ein Reiter und Pferdebesitzer wollen nicht zu viel bezahlen. Und das alles zusammenzubringen, gehört auch ein bisschen mit dazu.
Glaube ich. Jetzt hast du eben gesagt, du hattest auch Lehrjahre. Was war denn so dein größtes Learning?
Ja gut, das ganze Thema Nominierung ist natürlich wahnsinnig schwierig. Da muss man sich reinfühlen. Das muss man lernen, wie man das macht, wie man mit den Reitern umgeht, wie man das kommuniziert. Und jeder Mensch ist anders. Also die Reiter sind verschieden. Ich bin ein anderer Trainer wie Hans oder Chris. Und da musste ich mich sicherlich reinfühlen. Im Moment ging es, letztes Jahr war es relativ angenehm. Und wenn man dann erfolgreich ist, ist es natürlich immer gut. Aber solche Sachen muss man lernen und man muss aufpassen, was man sagt, weil das wird eben sehr, sehr ernst genommen. Das heißt, die Informationen, die man von sich gibt, die müssen schon konkret und fundiert sein und kompetent sein. Da kannst du nicht irgendwie, ich sag mal, irgendwas erzählen.
Das Thema Nominierung hatten Chris und Hans auch angesprochen. Das ist, glaube ich, so der schwerste Part als Bundestrainer. Zumindest habe ich das so rausgehört. Würdest du das auch unterschreiben?
Hundertprozentig unterschreibe ich das, weil die Reiter und Teams drumherum, die hauen alles rein. Ich kenne das ja von mir selber, aus meiner aktiven Zeit. Man gibt alles dafür, gut zu sein und zum Championat zu fahren, um Deutschland da zu vertreten. Alle hauen alles rein. Und dann dem Reiter zu sagen, er hat es nicht geschafft, das ist wirklich schrecklich. Ich will das mal so formulieren. Das tut mir natürlich als Trainer genauso weh, weil ich weiß, wie viel man da reingehauen hat. Und unsere Psychologin sagt immer, wer nominiert, muss verletzen können. Ich kann es aber nicht. Insofern fällt mir das besonders schwer.
Bist du denn selber auch Entscheider oder musst du nur die Nachricht überbringen?
Nee, also wir sind ja am Ende der Ausschuss, der nominiert. Ich schlage aber vor. Das heißt, ich unterhalte mich mit den Spezialtrainern, besonders mit Rudolf Scherer. Der kommt so ein bisschen von außen, hat jetzt nicht so aus der Historie Beziehung zu den Reitern wie ich. Ich kenne die teilweise 20 Jahre, habe mit denen zusammen geritten. Dann machen wir eine Vorschlagsliste, ein Ranking. Das wird dann im Ausschuss diskutiert. Das kann lange dauern, das kann schnell gehen. Und wenn wir uns nicht einigen, dann kann es sogar zu einer Abstimmung kommen. Aber am Ende tragen wir dann als Ausschuss die Entscheidung.
Okay. Und dieses Ranking, wissen die Reiter das zwischendurch, wie die so stehen?
Also wenn mich einer fragt, ganz konkret, dann würde ich das beantworten. Ich gehe jetzt aber nicht proaktiv auf die Reiter zu, sondern wir machen ja erstmal eine Saisonanalyse nach der Saison. Dann kommt die Saison, wenn die Saison läuft, habe ich immer ein bisschen meine Liste im Handy, wo ich sage, so die Reiter, die sind im Moment super gut drauf und nach jedem Turnier ändert sich die auch wieder. Wenn aber einer wissen will, wo er steht, dann würde ich ihm sagen, okay, Stand 23. April, weil es ändert sich ja morgen schon wieder, würde ich sagen, sieht es gut aus oder sieht es nicht so gut aus. Aber dann gibt es ja auch eine Longlist und dann gibt es eine Shortlist, da wird es ja offiziell verkündet. Und ganz am Ende kommt dann die Nominierungsentscheidung nach der letzten Sichtung. Und insofern, glaube ich, ist so dieser Weg gut. Aber wenn einer es gerne wissen will, kann ich ihn immer zu dem Tag meine Meinung.
Alles klar. Und welche Kriterien hast du für so einen Vorschlag? Also ist das wirklich nur Ergebnis oder ist das konstantes Reiten oder ist das auch ein bisschen, wie fühlt sich das an?
Also die Kriterien sind natürlich in der Hauptsache das zu erwartende Ergebnis. Aber das zu erwartende Ergebnis setze ich ja aus ganz, ganz vielen Sachen zusammen. Zum Beispiel aus Vorleistungen. Das ist relativ einfach statistisch abzulesen. Aber es gibt Erfahrungen vom Pferd, Erfahrungen von Reitern. Die spielen natürlich eine Rolle mit, weil je mehr Erfahrung, desto besser ist es. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Blenheim schaue, hatten wir sehr erfahrene Pferde dabei, die alle lesen und schreiben konnten. Und am Ende hat das zu 6-0-Runden im Gelände geführt, zur Goldmedaille und Top-Top-Platzierung. Aber das hat man nicht jedes Jahr. Dann ist wichtig die Nervenstärke. Ja, wie belastbar sind die Reiter? Das ist besonders bei Olympischen Spielen oder bei einer Heim-WM ist sowas ein Kriterium. Der Gesundheitszustand vom Pferd, vom Reiter, die Fitness ist wichtig. Dann sind die Reiter Repräsentanten unseres Sports. Das heißt Social License, ästhetisches Reiten, gutes Reiten, Horsemanship. All solche Sachen spielen eine Rolle. Aber ganz am Ende werden wir an der Leistung und an den Medaillen gemessen und das zu erwartende Ergebnis steht vorne an.
Verstehe ich. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist ja lange selber geritten, also auch Bundeskader, Olympiakader und so weiter. Dieser sozusagen Wechsel der Rolle, hattest du Sachen, weil du das von innen kanntest, die du bewusst verändern wolltest?
Also ich sage mal, wir hatten ja ein mega erfolgreiches Trainer-Duo mit Hans und Chris und ein sehr, sehr gutes System. Das ganze Team ums Team, Tierarzt und so weiter, die waren ja lange erfolgreich und never change a winning system. Das heißt, ich habe mir eher das abgeguckt, was nach meiner Meinung erfolgreich war in dem System. Das heißt, Ich habe jetzt auch einen ausländischen Kollegen mit Rudolf Scherer, damit man einen Partner hat, der wirklich mal von außen auf Deutschland guckt, der vielleicht ein südeuropäisches Flair mit reinbringt, der mal nicht so pedantisch ist wie die Deutschen. All solche Sachen, das hat Chris eben aus England reingebracht. Ich habe es über Rudolf reingebracht. Dann die Flexibilität, die Hans und Chris den Reitern ermöglicht haben. Das heißt, der Sichtungsweg ist nicht zu starr. Man sollte da ein bisschen gucken, wie die Reiter das auch wünschen, wie die da sich bestmöglich präsentieren Richtung Championat. Auch das Thema Heimtrainer habe ich übernommen. Ich finde unheimlich wichtig, dass der Reiter so trainiert, dass er am Ende das beste Ergebnis liefert. Und wenn das ein Heimtrainer ist oder ein anderer Trainer, dann sind alle, auch Bundestrainer, die wir im Team haben, bereit, mit den Heimtrainern zu kooperieren, sich auszutauschen. Und wenn Michi Dressur reitet, dann sind Jochen und Anne-Kathrin zusammen da. Oder wenn Christoph reitet, ist Burkhard mit Anne-Kathrin da. Und insofern versuchen wir, diese Flexibilität weiter zu erhalten. Und das, glaube ich, habe ich mitgenommen. Und warum soll man das verändern?
Wie hat sich denn das Trainerteam mittlerweile eingefunden? Also da gab es ja letztes Jahr auch nochmal schon deutlich Veränderungen.
Ja, also ich finde wichtig erstmal, dass Trainer wie Reiter, die müssen brennen für den Job. Das heißt, die müssen einfach zu jeder Zeit immer für die Reiter da sein. Und aus meiner Sicht ist das bei unserem Trainerteam im Moment der Fall. Alle wollen unbedingt Topleistung performen und Topleistung bringen. Und wir hatten ja Veränderungen damals schon, als ich anfing. Anne-Kathrin war relativ unbekannt. Jürgen Koschel war ein bekannter Dressurtrainer und diese mutige Neubesetzung ist voll eingeschlagen. Sie hat sich toll etabliert. Alle sind dankbar, dass sie für uns arbeitet. Wir hatten Markus Döring, der wirklich ein super Motivator ist und gesundheitsbedingt ausscheiden musste. Jetzt haben wir eine ganz junge Springtrainerin, Lara Weber, die noch keine 30 ist und das Zepter übernommen hat. Es dauert immer ein paar Jahre, bis die Reiter Vertrauen finden. Das war auch zu meiner Zeit so. Damit man weiß, was meint der Trainer, dass die Kommunikation stimmt. Und ich glaube, sie ist auf einem super Weg. Wir haben Cosima von Saldern als neue Tierärztin, weil Matthias Nothofer eben nach 25 Jahren gesagt hat, da muss auch mal ein anderer ran. Auch da bin ich sehr glücklich und zufrieden, wie das klappt. Insofern, meine ich, sind wir auf einem guten Weg.
Sehr gut. Der Tierarzt, macht der, also besucht der richtig die Reiter und Pferde oder nimmt der im Sinne der Leistungsdiagnostik dann Sachen ab? Oder wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender?
Also der Mannschaftstierarzt begleitet uns ja dann auf den Championat. Und je besser er die Pferde kennt, desto einfacher ist es eben, die Pferde auch optimal zu managen. Das heißt, wenn ein Pferd Magenprobleme hat, gibt das eben Gastrogat oder ähnliche Sachen. Und die meisten Mannschaftstierärzte sind ja auch wirklich sehr kompetent und erfolgreich aus großen Kliniken, können also ihr Fachwissen einbringen. Das heißt, der Tierarzt ist verantwortlich für das Championat. Dafür muss er aber auch auf jedem Kaderlehrgang, den wir haben, die Pferde mal sehen, um zu sehen, wie bewegen die sich. Muss auf die Turniere mit, um zu sehen, wie sind sie nach dem Gelände, wie fit sind sie. Und er macht eine Herbstuntersuchung, wo er rumfährt zu jedem Reiter, die Kaderpferde untersucht und dann vielleicht auch über den Winter Zeit hat, das ein oder andere Wehwehchen, Muskelsachen, Gewicht oder was auch immer wieder für die nächste Saison vorzubereiten. Und insofern ist das schon eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Mannschaftstierarzt.
Ah, spannend, das wusste ich nicht.
Ja.
Dieses Jahr ist ja WM-Jahr im August. Was ist der Plan? Was ist dein Plan?
Ja, also der Plan ist natürlich, wieder eine Medaille mit nach Hause zu bringen. Wir sind ja im Moment amtierender Weltmeister, wir sind amtierender Europameister. Das heißt, warum soll man nicht wieder eine Medaille mit nach Hause nehmen?
Kein Druck.
Kein Druck, aber am Ende ist es ja so und das ist unser Ziel. Natürlich wollen wir eine Olympia-Quali auch schaffen. Ich glaube, da müssen wir unter die ersten 7 kommen. Und das ist das Minimalziel, aber am Ende treten wir an für eine Mannschaftsmedaille und das ist das Ziel.
Hat man die Olympia-Quali nicht mit Blenheim?
Nein, wir müssen eben Top-Ergebnis bei der WM haben und sonst hätte man theoretisch, wenn man Pech hat, sowas gibt es ja mal, wenn da 2 Pferde ausfallen oder wir haben mal ein schlechtes Wochenende, dann haben wir nächstes Jahr noch die Chance bei der Euro oder über den Nations Cup die Olympia-Quali zu kriegen.
Okay. Wie langfristig plant man so ein großes Event? Ich meine, klar, da ist ja auch immer eine Europameisterschaft wieder und dann ist eine WM und dann ist Olympische Spiele und so weiter. Also es ist ja ein Championat nach dem anderen, aber ist jetzt für so eine WM mehr Vorlauf als für andere?
Also wir planen immer das nächste Jahr. Langfristig planen wir im Olympiazyklus, also Richtung LE, das ist das Hauptziel. Aber nach der EM planen wir für die WM. In der Regel überlege ich wieder mit den Spezialtrainern, mit Rudolf, wie könnten wir uns jetzt optimal auf die WM vorbereiten. Die ist ja schon Mitte August. Dann haben wir in den letzten Jahren die Erfahrung gesammelt, dass wir eben die Sichtung relativ flexibel halten. Das heißt, wir geben vor, Minimalziel oder Minimalsichtungsweg ist 2, 4 oder 5 Sterne zu reiten. Eine letzte Sichtung in Avenches, die nehmen wir als Pflichttermin für jeden Reiter, damit der Tierarzt nochmal alle sieht, damit sie nochmal alle gegeneinander reiten. Aber bis zur letzten Sichtung ist der Sichtungsweg flexibel. Wir empfehlen den Reitern, möglichst in Deutschland zu starten, weil das Trainerteam vor Ort ist und weil die Veranstalter natürlich auch die Top-Names haben wollen. Und da haben wir eben mit Lomülen und Marbach 2 Top-Veranstaltungen, die da eingebaut werden können. Aber wenn eben einer wie Arne sagt, ich möchte gern Badminton reiten, dann steht dem nichts im Wege. Dann sollen die Reiter auch nach Kentucky oder Badminton gehen und am Ende versuchen wir dann wieder die Besten rauszupicken.
Ich hatte zwischendurch gehört, dass Avil die letzte Sichtung ist, aber das hat sich ja anscheinend noch mal geändert.
Ja, wir wollten ursprünglich Avil nehmen, weil wir letztes Jahr auch gute Erfahrungen da gesammelt haben. Die Vorbereitung war ja sehr erfolgreich. Aber dann gab es eben auch in den Saisonanalysen ein paar Reiter, die sagten: Mensch, Avonsch, da haben wir die Euro im nächsten Jahr. Beides ist fast zeitgleich. Dann haben wir abgestimmt unter den Olympiakaderreitern und Avonsch hat da dann den Zuschlag bekommen. Insofern fahren wir jetzt nach Avonsch, vor allem eben im Hinblick auf die EM 2027.
Wie schätzt du denn die Qualität der Pferde im deutschen Kader gerade so ein?
Also die Qualität der Pferde ist sehr gut. Da bin ich sehr zufrieden. Was uns fehlt, ist die Quantität. Das heißt, die Engländer, die Amerikaner haben 3, 4, 5 Sterne Pferde, können praktisch dann im Jahr jedes große 5-Sterne-Event mit 1 oder 2 Pferden reiten und sammeln dadurch natürlich riesig Erfahrung, riesig Wettkampfpraxis. Was uns fehlt, ist tatsächlich die Quantität. Die ist nach meiner Meinung viel zu gering. Wenn wir das hinkriegen würden, die Quantität so zu erhöhen, dass die Top-Reiter 2, 3, 4, 4 oder 5 Sterne Pferde hätten, würden wir noch gewaltig besser sein. Also das ist für mich eigentlich die strategische Wunschvorstellung.
Woran liegt das, glaubst du?
Ja, das liegt daran, dass uns das Kapital fehlt, diese Pferde zu finanzieren. Wenn man solche Turniere besucht, nach Kentucky oder Adelaide oder Badminton fährt, da bist du ja schnell mit 5.000 bis 10.000 in England dabei. Und wenn du einen Flieger steigst, dann hast du auch schnell 20, 30, 40.000. Da fehlen uns natürlich doch in der Summe die Pferdebesitzer, die sich das leisten wollen. Die gibt es in Amerika und in England, warum auch immer. In Deutschland gibt es die weniger. Und daher glaube ich, dieses Kapital, wenn wir das hätten, dann würden wir eben noch ein paar Pferde mehr haben und noch erfolgreicher sein.
Jetzt mal von den Pferden zu den Reitern. Ich weiß, du bist nicht hundertprozentig für den Nachwuchs zuständig, aber gibt es genug Nachwuchs in der Vielseitigkeit?
Also Nachwuchs ist da. Er muss aber genau wie Pferde entwickelt werden. Das heißt, ob das Rüdiger Rau ist mit Anna Siemer bei den Ponys, da fängt es an, dass wir da viele Ponyreiter haben, um eben wie bei Pferden auch, wenn du viele junge Pferde hast, dann hast du am Ende auch als Reiter mal ein Championatspferd dabei. Aber wenn du nur wenige hast, dann ist die Chance eben kleiner. Und insofern auch bei Frank Ostholt, der die Junioren jungen Reiter betreut, er hat gerade jetzt, sagte er, vor kurzem wieder sehr gute Jahrgänge. Wir müssen aber aufpassen, dass wir alle Altersgruppen entwickeln und möglichst wenig auf dem Weg nach oben verlieren. Das heißt, sie müssen Spaß behalten, die Eltern müssen Spaß dran haben. Und dazu gehört eben auch, dass sie langsam an die höheren Klassen rangeführt werden, ohne dass sie zu oft ausscheiden, Niederlagen erleben müssen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die wir im Jugendbereich abdecken müssen.
Wer glaubst du, könnte uns in den nächsten Jahren überraschen?
Ja gut, also das ist, würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, da möchte ich jetzt keine Namen nennen. Ich nenne jetzt mal Namen Libussa oder Kelvin, die es geschafft haben, die jetzt unter 25 sind, bereits 5-Sterne-Platzierungen haben und Senioren-Championate geritten haben. Für mich ist wichtig, dass die es wollen, dass die nicht aufgeben. Ich habe gelernt, auch von vielen anderen Trainern, Fleiß schlägt Talent. Das heißt, derjenige, der fleißig ist, der nicht aufgibt, der immer weitermacht, der die Niederlagen wegsteckt, der wird sich weiterentwickeln. Als ich Student war in den 80er Jahren, habe ich an einer Tür einer Reithalle einen Spruch gelesen, da stand drauf, Gewinner geben nie auf, Aufgeber gewinnen nie. Und das habe ich mir gemerkt und habe einfach mich nach diesem Motto immer weiterentwickelt. Mal mehr, mal weniger. Und deswegen glaube ich, dass die nach oben kommen, die durchhalten. Natürlich muss man ein gewisses Grundtalent haben, aber wer es unbedingt will, wer immer weitermacht, wer sich nicht unterkriegen lässt, der kommt viel, viel weiter, als man denkt. Und das werden die sein, die am Ende uns auch in der Zukunft auf Championaten vertreten werden.
Das hast du gerade gesagt, Libussa und Kelvin haben es sozusagen geschafft. Wen haben wir denn jetzt dieses Jahr für die WM? Wen hast du ganz oben auf dem Zettel?
Also Andreas Dibowski ist ja U25-Trainer und ich weiß, dass er ja schon die erste Sichtung in Streckom hatte und da waren noch hier und da ein paar kleine Patzer drin, die ausgemerzt werden müssen. Er fährt jetzt mit einer ganzen Truppe nach Streckom und da müssen die Reiter dann auf 4-Sterne-Niveau sich beweisen. Sie brauchen im letzten Jahr oder dieses Jahr ein 4-Sterne-Kurzergebnis fehlerfrei. Und wir werden sehen. Die Messe ist noch nicht gelesen. Er wird eine Longlist aufstellen und ich will dem nicht vorgreifen. Wir lassen uns überraschen. Die Besten stehen oben drauf.
Du redest jetzt aber von der U25-WM, ne?
Ja.
Okay, das ist auch interessant, aber jetzt für unsere WM, für die Großen.
Ah, also für die große WM, da ist jetzt das Rennen eröffnet. Da haben wir ja praktisch den Championatskader und den Perspektivkader. Die Reiter müssen eine 4-Sterne lang fehlerfrei geritten sein und das sind ja also die Kaderreiter. Und jetzt gehen ja die Sichtungen los und natürlich Michael Jung, die Blenheim-Reiter aus dem letzten Jahr haben ja durch die Vorleistung gezeigt, dass sie es können. Aber jedes Jahr ist ein neues Jahr und jetzt müssen wir sehen, ob die Pferde und Reiter auch dieses Jahr performen und dann werden wir spätestens nach Lumühlen die Longlist aufstellen, da werden wir es sehen.
Okay, das heißt, nach Lumühlen gibt es eine Longlist und die Shortlist, ist die dann
nach
erst
nach Avanche?
Okay.
Ja, genau. Da muss man jetzt einfach abwarten. Aber die Blenheim-Reiter aus dem letzten Jahr, die haben einfach tolle Ergebnisse geliefert. Jetzt müssen wir gucken, wie diese Saison ist, ob sie die Form halten, ob die Pferde in Schuss sind, ob die Reiter in Schuss sind. Und dann nach Lumühlen werden wir, genauso wie ich es gerade gesagt habe, alle uns zusammensetzen und versuchen, die Bestmöglichen fürs Team zu nominieren und den Einzelreiter.
Ist das ein Unterschied, weil die WM im eigenen Land ist?
Das wird ein Unterschied sein. Einfach von den Medien her, von der öffentlichen Aufmerksamkeit ist Aachen natürlich so oder so immer ein Riesenturnier. Und bei der Weltmeisterschaft wird das sicherlich doppelt und dreifach sein. Also ich erwarte da tatsächlich eher so ein öffentliches Interesse wie bei einer Olympiade. Aber am Ende nehmen wir die, die uns hoffentlich das bestmögliche Ergebnis präsentieren. Wobei wir diese Nebenpunkte, die ich schon erwähnt habe, Nervenstärke, öffentliches Auftreten und, spielen natürlich eine Rolle.
Haben wir denn mehr Plätze als die anderen?
Nein, wir haben wie alle anderen 4 Mannschaftsreiter und einen Einzelreiter.
War das nicht irgendwann mal anders?
Das war früher mal so, dass wir sogar im eigenen Land 12 reiten lassen durften. Das ist schon lange her. Dann waren es 6 und jetzt sind es 5.
Okay, es werden also immer weniger.
Leider.
Jetzt ist das ja schon viel Druck und auch Verantwortung. Wie gehst du persönlich damit um?
Ja, also wenn ich so ein Turnier habe, bin ich derartig fokussiert und im Tunnel, dass ich mir da wenig Gedanken mache. Jetzt sind wir in der Vorbereitung. Wir schauen mal, wie die Pferde und Reiter in Schuss sind. Und dann am Ende versuche ich einfach, alles so gut vorzubereiten mit unserem Team, dass möglichst keine Fehler passieren, dass möglichst alle Reiter optimal performen. Ich bin da so konzentriert, dass ich auch, ich sag mal, von Teildisziplin zu Teildisziplin schaue. Ich erinnere mich, in Pratoni waren wir Sechster, glaube ich, nach der Dressur. Das lief nicht ganz so gut. Das hat mich überhaupt nicht beeinflusst, sondern ich habe nur ans Gelände gedacht, an die nächste Teildisziplin. Das hat Chris Badel immer gelehrt. Schau nur nach vorne, schau auf die nächste Lektion, schau auf den nächsten Sprung, auf die nächste Teildisziplin. Schau nicht nach hinten, weil das kostet Ressourcen. Und damit fahre ich relativ gut. Und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Schöner ist es zu gewinnen. Aber es fährt ja keiner zum Turnier, um schlecht zu sein. Weder die Reiter, noch die Trainer, noch sonst wer. Und wenn denn ein anderer besser ist, dann gratuliere ich.
Mhm. Aber man fiebert ja auch so mit seinen Reitern mit. Also jeder Trainer, glaube ich, auch der Bundestrainer, glaube ich. Was machst du denn auch mit dir selber, wenn es mal nicht so läuft? Also man ist ja dann auch schon niedergeschlagen, oder?
Also hundertprozentig, klar. Also jetzt nehme ich mal Paris, da lief das in der Mannschaft nicht so glücklich. So, ich glaube, wir haben noch nie so viel analysiert und darüber nachgedacht, warum es nicht geklappt hat. Und das ist für mich der Schlüssel des Erfolges. Wir haben jede Teildisziplin, das Gelände, die Vorbereitung des Geländes, der Geländetag und analysiert. Wir haben jeden Stein umgedreht und haben dann auch Sachen verändert. Im nächsten Jahr sind wir Europameister geworden. So, das heißt jetzt deswegen noch nicht, dass wir jetzt wieder Weltmeister werden. Aber du musst einfach wie beim Reiten, wenn du vom Turnier nach Hause fährst, drüber nachdenken, was war gut und was war nicht gut. Und wenn der Ergebniszettel ist ja immer das Feedback des Reiters. Wo stehe ich? Wo bin ich gut? Wo mache ich es richtig? Wie bilde ich mein Pferd richtig aus? Und wo muss ich besser werden? Und so ist es auch als Trainer. Und da muss ich zu mir selber und meinem Team ehrlich sein und sagen, okay, an der Schraube müssen wir drehen. Da müssen wir jetzt ein Brikett drauflegen. Da müssen wir uns nicht in die Tasche lügen und sagen, das war Pech. Pech gibt es nicht. Es gibt nur optimale Vorbereitung oder nicht so gute Vorbereitung. Und daran muss man arbeiten und dann beim nächsten Mal es besser machen.
Jetzt haben wir einige Male über Olympia geredet. Glaubst du, wir bleiben olympisch? Oder an welchen Punkten hängt das, dass der Pferdesport da drin bleibt?
Also für mich persönlich, ich bin mir sicher, dass der Reitsport olympisch bleibt, wenn wir das hinbekommen, dass Pferdesport gesellschaftsfähig bleibt. Das heißt, für mich, es muss immer sicherer werden, es muss ästhetisch sein, es muss gut aussehen. Und wenn man das hinbekommt, dass man wirklich auch im Pferdesport sich so weiterentwickelt, dass der Sport eben pferdegerecht ist und die Gesellschaft das akzeptiert, dann bleiben wir auch olympisch. Für mich ist der größte Fortschritt in der Vielseitigkeit, dass wir die deformierbaren Hindernisse haben, dass ein Hindernis zusammenklappen kann, dass eine Stange runterfallen kann, wenn es eine ganz unglückliche Situation gibt. Und ich persönlich, da stehe ich relativ alleine, aber ich glaube, wir müssen in 5 bis 10 Jahren jeden Sprung deformierbar haben. Weil das auch in der Außendarstellung, wenn man das erklärt, dass wir uns da weiterentwickeln, dass wir versuchen, die Pferde zu schützen, auch wenn es teuer ist und vielleicht auch mal ungerecht ist, ist es immer noch besser, als wenn man es nicht mehr olympisch hat. Ich persönlich bin auch dafür, dass wir Flaggenfehler haben, wenn es eine gerechte technische Lösung gibt, dass wirklich so eine Flagge bei jedem gleich fällt wie eine Hindernisstange und wenn die Hindernisse etwas breiter werden. Das heißt, dass es jetzt nicht nur Glück ist, sondern dass derjenige, der am schnellsten präzise über die Sprünge reitet, der Beste ist. Und dabei darf möglichst kein Pferd und kein Reiter hinfallen. Das ist so meine Vision. Und da braucht man noch ein paar Jahre für. Vielleicht wird es auch nie so sein, aber wenn wir das schaffen, dass der Sport sicher wird, dass er pferdegerecht bleibt und ästhetisch ist, dann, glaube ich, bleibt er olympisch. Und das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Also kein Baumstamm mehr.
Doch, es gibt Baumstämme, die ausgehöhlt sind, die nicht so schwer sind. Gerade das haben wir jetzt bei so einem Hindernisbauseminar mal getestet. Das ist natürlich mühselig.
Ja.
Aber der wiegt ja nicht mehr 400 Kilo, sondern nur 40 Kilo. Aber der fällt um, wenn du den richtig, ich sag mal, auch wirklich stark touchierst. So, und bevor dann ein 40 überschlägt, soll lieber so ein Baumstamm abkippen.
Mhm.
Ich glaube, da müssen wir uns einfach dran gewöhnen. Ich erinnere mich tatsächlich, dass Paul Schockemöhle schon in Atlanta 1996 mal gesagt hat, da waren wir bei den Olympischen Spielen in Atlanta, solange die Hindernisse bei euch nicht runterfallen, wird das nichts. Und er hat ein Stück weit recht gehabt. Wir haben die deformierbaren Hindernisse und ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, die Reiter teilen das nicht, alle bin dafür, dass Flaggenfehler oder auch ein deformierbares Hindernis den Wettkampf entscheiden soll und nicht, wer am schnellsten über die festen Hindernisse kommt.
Kannst du einmal erklären für Leute, die jetzt nicht so tief im Thema sind, was bedeutet, dass wir olympisch sind für den Rest des Sports?
Naja, Olympia ist ja ein Rieseninteresse, Riesenmedieninteresse. Wenn wir Kapital brauchen und wir sagen den Investoren oder Firmen, Reitsport ist die erfolgreichste Sommersportart, dann ist das ein Pfund. Das ist einfach dann ein Sport, in dem eine Firma gerne investiert, weil Erfolg, ich nehme jetzt mal die Bobfahrer oder die Rodler, die holen, was weiß ich, wie viel Prozent der Medaillen im Wintersport. Am Ende investiert man dann auch als Investor gerne in den Sport, weil man in der Tagesschau ist, weil man erfolgreich ist. Und deswegen ist für mich nach wie vor Olympia das größte Sportereignis der Welt. Dafür arbeitet die Jugend. Und wenn der Reitsport olympisch bleibt, ist das für mich auch das Ziel für Pferdebesitzer, für Investoren, für die Medien, diesen Sport weiter positiv im Auge zu behalten. Und das halte ich schon für sehr, sehr wichtig.
Mhm. Jetzt noch ein paar persönliche Fragen zum Abschluss. Was macht dir am meisten Spaß an deinem Job?
Ah, das bringt natürlich schon super Spaß, mit diesen sehr, sehr erfolgreichen Reitern, ob es ein Michael Jung ist, eine Julia Krajewski, Ingrid Klimke, mit denen zu trainieren und dann eine Libussa Lübbecke oder ein Calvin Böckmann da mit hinzuentwickeln, solche Superstars zu werden. Es bringt natürlich Spaß, erfolgreich sein zu können. Die kleine Nationen, bei denen ist es eben viel, viel schwieriger. Aber wenn man in einer Top-Nation wie Deutschland arbeiten darf, und dann ist das eben auch Satisfaction, ja. Wenn du dann wie letztes Jahr die Engländer in England schlagen kannst, dann ist das natürlich wie beim Reiten auf, ist das einfach Satisfaction, Zufriedenheit und Spaß. Und genauso ist es ein Niederschlag, wenn es mal nicht klappt, wie in Paris, wo die Mannschaft halt Pech hatte, dann ist das so. Aber dieses Auf und Ab, das ist ja auch ein Abenteuer, das man dann erlebt, sich über ein Jahr, über Monate, über Wochen vorbereitet. Das bringt natürlich richtig Spaß.
Wann bist du denn zufrieden nach einer Saison? Nur wenn es Medaillen gab oder gibt es auch irgendwelche kleineren Sachen, die dich dann zufrieden machen?
Nö, also es ist, die Medaillen sind wichtig für die Außendarstellung, weil natürlich wirst du an denen als Trainer gemessen. Sport hat immer mit Erfolg zu tun, aber für mich ist genauso wichtig, das, was wir gerade besprochen haben, dass der Sport sich so weiterentwickelt, dass er weiter überhaupt bestehen bleibt, dass er von der Gesellschaft akzeptiert wird, dass er olympisch bleibt. Ich bin zufrieden, wenn unsere deutschen Reiter mehr Pferde haben, mehr Vier-Sterne-Pferde, mehr Pferdebesitzer. Das ist ein Baustein. Ich bin zufrieden, wenn Veranstalter glücklich sind, schwarze Zahlen schreiben und die Turniere weitermachen können. Also das ist schon ein riesen Baukasten. Und die Medaillen ist natürlich, wie gesagt, für die Außendarstellung. Ich sage mal, wenn es gut läuft, habe ich meine Ruhe und kann mich auf die Nebenkriegsschauplätze konzentrieren. Wenn es jetzt aber mal 3 Jahre nicht so gut läuft, dann muss ich mich natürlich mehr um den sportlichen Erfolg kümmern. Und im Moment genieße ich das, dass es gut läuft, aber das kann auch dieses Jahr vorbei sein. Ne? Das ist eben Sport.
Also du bleibst immer am Rackern, würde ich sagen.
Ja, also am Ende ist es wie bei den Reitern auch. Fleiß schlägt Talent. Wenn du an jeder Schraube drehst, dann drehst du auch mal die richtige und dann wird auch irgendwas passieren.
Das stimmt. Sehr gut, Peter. Wir sind fast fertig. Zum Abschluss meiner Podcast-Folgen habe ich immer 3 Fragen eingeführt, die jeder beantworten muss. Die erste ist, was bedeutet Pferdesport für dich?
Pferdesport bedeutet Ästhetik, Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter, eine Symbiose. Man hat mit einem Sportpartner zu tun, der nicht reden kann. Du musst es fühlen. Und das ist natürlich besonders schwierig. Dafür brauchst du Geduld, Erfahrung. Und wenn das alles so zusammenkommt, dann hat man ästhetischen, schönen Pferdesport.
Wenn dein letztes Erfolgspferd Barney, Horseverse Barney, sprechen könnte, was würde er wohl über dich sagen?
Bitte nicht schon wieder Dressur.
Und welchen Menschen in der Vielseitigkeitswelt sollte ich unbedingt nochmal in den Podcast einladen?
Ich weiß jetzt nicht, wen du alle schon eingeladen hast, aber Andrew Nicholson, William Foxpit, das wären so zwei, wo ich sagen würde, die würden sicherlich ein paar interessante Geschichten erzählen können.
Das glaube ich auch. An die muss ich erstmal rankommen.
Einen kann ich hier in Streckung fragen, wenn du
möchtest. Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank, Peter. Das war sehr spannend, weil man steckt ja doch nicht so tief drin in der ganzen Planung und was du eigentlich alles so zu tun hast. Deswegen, also vielen Dank.
Gerne.
Das war ja super spannend, was Peter alles erzählt hat und wie offen er auch darüber war, was am Anfang vielleicht noch nicht so optimal lief und womit er auch persönlich so seine Schwierigkeiten hatte, wie zum Beispiel das Thema Nominierung. Aber das haben wir ja auch schon von Chris und Hans gehört in den Podcast-Folgen. Und ich stelle mir das auch so super schwierig vor, wenn man ja wie so langjährigen Freunden dann sagen muss, dass sie jetzt ihren größten Traum nicht verfolgen können, weil andere einfach besser waren. Oh mein Gott, das ist einfach so hart. Für euch habe ich hier aber nochmal den aktuellen Olympiakader, weil man das ja nicht so ganz auf dem Schirm hat, in alphabetischer Reihenfolge. Also 9 Reiter sind im Olympiakader. Nico Aldinger mit 2 Pferden, Timo und Palm Beach. Arne Bergendahl mit 2 Pferden, Bronco und Lucien, die ja miteinander auch sehr verwandt sind. Nämlich Bronco ist der Sohn von Lucien. Kelvin Böckmann mit 2 Pferden, Alter de la Sens und Phantom of the Opera. Marlin Hansen-Hottop mit Kalitos Quidditch. Michael Jung mit 2 Pferden, Fischer Chipmunk und Fischer Solution 2. Julia Krajewski mit Uelzeners Nickel. Libussa Lübecke mit Karamia. Jerome Robinet mit Black Eyes. Und Christoph Wahler mit Dakor. Und dann gibt's noch 7 Reiter im Perspektivkader, nämlich Antonia Baumgart mit Riedetalm, Vanessa Bölting mit Ready to Go, Felix Etzel mit TSF Polartanz, Heike Janke mit 2 Pferden, Mighty Spring und Olimonski Bell, Pia Leuwer mit 2 Pferden, Hanami und Jade, allerdings ist Pia schwanger und erwartet ihr Kind im Sommer, Katharina Meyer mit 2 Pferden, Aspen und Chapeau Klack und Brandon Schäfer-Gerau mit Very Special. Also, das wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend dieses Jahr. Und die Longlist für die WM im August gibt es dann nach Lomülen im Juni und die Shortlist nach Avanche im Juli. Das sind 4 Wochen vor der WM. Kleiner Reminder, die Podcast-Folge wird dankenswerterweise unterstützt von meinem langjährigen Kooperationspartner Josera Pferdefutter. Und die haben ein cooles Podcast-Angebot für euch. Wenn ihr Josera mal probieren wollt, beziehungsweise euer Pferd soll das ja probieren, dann geht auf josera.de/podcast. Da gibt's einen Eimer mit 2 Kilogramm Futter, Sorte frei wählbar, Leckerlis, Flexitrog und einen Futtergutschein. Ich liebe ja diese Flexitröge, die sind einfach so super praktisch auf dem Turnier. Kannst auch Wasser mit transportieren oder Putzzeug oder Sachen fürs Ziel. Ist einfach mega cool. Für nur 9,99 Euro statt 16,99 Euro. Das Angebot ist wie gesagt nur für Neukunden, aber vielleicht ist das ja genau der richtige Moment, um Josera einfach mal auszuprobieren. Was kommt als nächstes? Ja, die letzte Folge von Staffel 5 folgt nächste Woche und das wird eine richtig, richtig tolle Folge zum Hashtag Wir für den Pferdesport. Schaltet dann nochmal ein, bevor ich eine kurze Pause einlege, bevor es dann mit Staffel 6 weitergeht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich riesig über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft, dass noch mehr Pferdesportfans diesen Podcast auch entdecken. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um keine Neuigkeit zu verpassen. Bevor wir zum Ende kommen, der Podcast bleibt natürlich kostenlos und das soll auch so bleiben. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, könnt ihr mir gerne über PayPal an podcast@julis-eventa.de einen virtuellen Kaffee oder eine Möhre für die Pferde spendieren. Jeder Euro hilft und zeigt mir, was euch der Podcast bedeutet. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank und auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wie immer am Donnerstag. Stay tuned.
Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.